Diese Woche habe ich noch mein Auto weggebracht. Das hat 404.000 Kilometer drauf, deswegen habe ich es nur noch verschenken können oder wollen an Mitarbeiter von Wycliffe, die im Dezember wieder nach Äthiopien zurückgehen. Und naja, als Gegenleistung haben sie mich halt dann noch zum Mittagessen eingeladen. Und dann saßen wir so am Tisch, die haben drei kleine Kinder, also Volksschülerin, Kindergarten und Baby. Und irgendwie kamen die Mädchen auf das Thema, wie man weiß, wenn jemand tot ist. Und die eine meinte, ja, wenn er nicht mehr atmet. Und dann sagte die Volksschülerin, aber es geht ja nach dem Tod weiter. Also atmen wir noch. Tja, das ist eigentlich dann eine interessante theologische Frage. Atmen wir im neuen Leib? Hat Jesus geatmet mit seinem Auferstehungsleib? Atmet Gott? Manche Übersetzungen reden von dem Atem Gottes, aber ich glaube nicht, dass er atmet, denn das würde heißen, dass er von Luft abhängig ist und die Luft hat er ja selber erst erschaffen. Also glaube ich es nicht. Aber man merkt, da könnte man jetzt lange diskutieren. Die Bibel gibt vielleicht keine klaren Antworten. Hat man genug Stoff, wenn man Diskussionen liebt. Die scholastischen Theologen des Mittelalters haben auch so Fragen diskutiert, zum Beispiel, was eigentlich eine Maus frisst, wenn sie an einer geweihten Hostie knabbert. Frisst sie jetzt nur Weizenmehl und Wasser oder frisst sie eigentlich Jesus? Sind vielleicht extreme Beispiele, aber die Problematik ist eigentlich weit verbreitet, nämlich theologische Diskussionen, die keine praktische Auswirkung haben. Jesus belässt es aber nie bei dieser Theorie, sondern da wird es immer praktisch. Und das haben wir in unserem heutigen Text in Lukas 10, ab Vers 25. Da heißt es, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Wie liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Antworten, die du auf Fragen gegeben hast, die herausfordernd sind. Und wir bitten dich, dass du uns auch heute lehrst, nicht in der Theorie stecken zu bleiben, sondern dein Wort in die Praxis umzusetzen. Amen. Die Frage, die dieser Gesetzeslehrer stellt, ist ja eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage. Das ist eigentlich die wichtigste Frage überhaupt. Die Frage nach dem ewigen Leben. Ewig ist ja hier nicht zeitlich gemeint, lange leben, sondern, denn auch die Gottlosen werden lange leben, in Anführungsstrichen leben, existieren, von Gott getrennt. Aber ewiges Leben spricht von der Qualität, von dem, wie Jesus an anderer Stelle sagt, gehe ein zu deines Herrn Freude. Oder wie es heißt, selig ist, wer Teil hat am Hochzeitslamm des Mahles, Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist ewiges Leben. Und danach fragt er, was muss ich tun, um daran teilzuhaben, um zu wissen, dass ich dabei bin. Nun ja, die Woche nochmal in Haag und musste nochmal zum Arzt. Und habe schon lange gebetet, dass der Herr mir noch eine Gelegenheit schenkt, mich von den Nachbarn besser zu verabschieden. Das heißt, nicht nur zu verabschieden, sondern eine Gelegenheit, nochmal das Evangelium zu erklären. Und so bin ich halt noch zu ein paar Nachbarn, die ich vorher noch nicht verabschiedet habe. Und ja, tatsächlich, zwei haben mich noch zum Kaffee eingeladen. Das ist interessant, ne? Nach 12 Jahren, so wird man dann zum Schluss dann doch noch eingeladen. Und der eine hat mir erzählt, also der Norbert, er glaubt natürlich, es muss nach dem Tod weitergehen, das ist überhaupt keine Frage. Aber natürlich weiß niemand wie. Das kann man eben nicht wissen, wie es weitergeht. Nun, die erste Frage, geht es weiter, ist die wichtigste. Und Wenn die Antwort Nein ist, dann erüben sich alle anderen Fragen. Aber wenn die Antwort Ja ist, es geht weiter, dann ist das doch die nächstwichtigste Frage. Wie geht es weiter? Und was muss man tun? Die Sadduzäer haben ja bekanntlich nicht an die Auferstehung geglaubt, aber die Pharisäer schon und die Gesetzeslehrer. Und deshalb war das eine völlig berechtigte Frage. Aber Jesus beantwortet sie erstmal nicht, sondern, was er sehr oft getan hat, er antwortet mit einer Gegenfrage. Und die könnte uns vielleicht jetzt ein bisschen Probleme machen. Denn ist die Frage, galt das nur damals? Oder ist das heute auch noch so? War das nicht die falsche Antwort? Was liest du im Gesetz? Die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben, hat doch nichts mit dem Gesetz zu tun. Das ist doch das Evangelium. Ist die Antwort nicht der Glaube? Sagt er nicht in Johannes 5, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Warum hat er dem Gesetzeslehrer das nicht gesagt? So, er scheint auf das Gesetz zu verweisen, oder er verweist auf das Gesetz, und das scheint ein Widerspruch zu sein. Aber ein Glaube ohne Werke, ohne Auswirkung, ist eben tot, sagt Jakobus. Und Jesus sagt an anderer Stelle, wer mich liebt, der hält meine Gebote. In anderen Worten, wer meine Gebote nicht hält, der liebt mich auch nicht. Jesus macht hier deutlich, dass er keine neue Lehre bringt, sondern er verweist den Gesetzeslehrer auf das, was er ja schon weiß, auf das Gesetz. Der Heilsplan Gottes hat sich nie geändert. Der war immer gleich. Es war immer der Glaube, der rettet. Aber immer der Glaube, der Auswirkungen hat. Nochmal, Jakobus sagt das ja so deutlich in Kapitel 2. Willst du nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigt sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. So, Jesus sagt, was liest du im Gesetz? Und wenn er nach dem Gesetz fragt, dann fragt er natürlich nicht nach gewissen Geboten. Hast du mal gestohlen? Hast du jemand umgebracht? Sondern er fragt nach dem Ganzen. Nochmal, wie Jakobus sagt, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges verstößt, macht dich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Es reicht also nicht, ein paar zu halten. Das Größte, was der Gesetzeslehrer richtig beantwortet, ist eben bekanntlich, Gott zu lieben. Und das hat natürlich keiner von uns jemals gehalten, dass wir Gott über alles lieben, mit unserer ganzen Kraft, ganzen Verstand und so weiter. So, die Antwort des Gesetzeslehrers ist also eigentlich völlig richtig. Der reiche Jüngling hat ja eine ähnliche Frage gestellt. Der wollte auch wissen, was man tun muss. Und dort zählt Jesus ein paar Gebote auf. Und da kann der reiche Jüngling sagen, die habe ich alle gehalten, von Jugend an. Aber Jesus hat das wichtigste Gebot ausgelassen, weil das war genau der Knackpunkt. Und das hat sich dann herausgestellt. Dieser reiche Jüngling liebte das Geld mehr als Jesus. Er hatte nicht Gott über alles geliebt. Jesus stellt hier eigentlich zwei Gegenfragen. Das erste ist eben, was steht im Gesetz? Das zweite ist, wie liest du dort? Und das ist ja eine ganz interessante Frage. Denn ja, wir haben alle die gleiche Bibel, aber manche lesen sie ganz anders, als Gott sie gemeint hat. Und der Gesetzeslehrer hat ja eigentlich nur die erste Frage beantwortet. Als Kenner des Gesetzes, des Alten Testamentes, sagt er völlig richtig, was das oberste Gebot ist, was das große Gebot genannt wird. Gott lieben und den Nächsten lieben. Wenn wir das immer getan hätten, dann hätten wir ewiges Leben. Aber das Problem ist nicht das Gesetz, sondern das Problem sind wir. Wie es Paulus in Römer 7 sagt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Das heißt, wenn Jesus ihn auf dieses Gesetz hinweist, dann hätte die Reaktion sein müssen, wie die des Zöllners: Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich habe dich nicht immer geliebt und nicht auch den Nächsten nicht wie mich selbst. Dann hätte ihm Jesus die Rettung anbieten können. Dann hätte er erleben können wie der Zöllner, wo Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Aber stattdessen lesen wir, er rechtfertigte sich. Das heißt, er wollte dieses Gesetz eben anders lesen. Er wollte es diesen Nächsten, den man lieben soll, neu definieren. Und zwar so, dass er dann auch sagen kann, das habe ich immer gehalten. Und ich denke, wir Christen stehen manchmal in der Gefahr, dass wir das Wort Gottes so hinbiegen, damit wir ein gutes Gewissen haben können und damit es uns nicht mehr herausfordert. Es erinnert mich ein bisschen an den Ehemann, der sich scheiden lassen wollte, aber er ging dann nochmal zu einem Seelsorger. Und der Seelsorger, hat ihm das klar gemacht, dass das nicht richtig ist. Denn er sagte, die Bibel sagt, ihr Männer, liebet eure Frauen. Wenn man sie liebt, kann man sich nicht scheiden lassen, das geht nicht. Und der wollte sich auch rechtfertigen und sagte, ja, weißt du, sie kommt mir gar nicht mehr so richtig wie meine Frau vor. Sie ist schon so ein bisschen so entfremdet, so fast wie eine Nachbarin. Ja, sagt er, ja, das ist richtig. Aber die Bibel sagt, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also kann er sich immer noch nicht scheiden lassen. Und dann wollte er sich nochmal verteidigen und sagen, ja, also eigentlich haben wir schon so auseinandergelebt, dass es mir manchmal vorkommt, das ist ja weniger als meine Nachbarin. Sagt, du meinst, das ist schon fast ein Feind geworden? Ja, 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 es ist ja fast wie ein Feind. Ja, Jesus sagt, liebet eure Feinde. Man kommt nicht raus aus der Nummer, egal wie man es dreht. Wir sollen unsere Frauen lieben, wir sollen den Nächsten lieben, wir sollen unsere Feinde lieben. Also egal, wie wir unsere Frauen definieren oder umgekehrt, wir können es nicht hinbiegen, dass wir das möchten, wie wir es möchten. Nun, die Frage dieses Gesetzeslehrer, wer ist mein Nächster, die war eigentlich sehr berechtigt. Denn im Judentum damals wurde diese Frage diskutiert. Und da gibt es sogar eine Aussage im Buch Sirach, das ist zwar jetzt nicht Gottes Wort, aber es war als Weisheitsliteratur bekannt. Und in der Guten Nachricht wird der Abschnitt überschrieben mit »Hilf nicht den Falschen«. Und dort heißt es, in Kapitel 12, wenn du etwas Gutes tust, sei dir sicher, wem du es tust. Dann wirst du für deine guten Taten Dank bekommen. Jede gute Tat an einem Menschen, der den Herrn achtet, wird dir belohnt. Wenn nicht von ihm selbst, dann von Gott dem Höchsten. Wer nichts als Böses im Sinn hat und keinem Armen hilft, ist keine gute Tat wert. Hilf dem, der Gott achtet, aber unterstütze niemand, der Unrecht tut. Das war Weisheitsliteratur, nicht inspiriert natürlich. Das heißt, die Frage war nicht aus der Luft gegriffen, wer ist mein Nächster? Denn eben Sirach sagt, wenn jemand es nicht wert ist, dann hilf ihm nicht, hilf nicht den Falschen. Wem soll man also helfen? Paulus sagt im Galater 6, solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Das scheint wieder fast ein Widerspruch zu sein, denn wenn ich am allermeisten denen helfe, dann bleibt vielleicht für die anderen nichts mehr übrig. Aber das eine hebt das andere nicht auf. Und vermutlich meinte Paulus hier die Opfersammlung für Israel, für die er immer wieder geworben hat und wo die Gefahr war, dass die Heiden langsam die Lust verlieren, weil sie ja doch so viel Gegenwind hatten von den Juden in Israel. Deswegen sagt er im Vers vorher, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Der Gesetzeslehrer fragt also, wer sein Nächster ist. Und Jesus verwandelt diese passive Frage in eine aktive. Nämlich nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich der Nächste? Und das macht er dann mit dieser doch ziemlich bekannten Geschichte deutlich. Die Geschichte ist ja so bekannt, dass also selbst Leute, die keine Ahnung von der Bibel haben, trotzdem etwas wissen, denn wir haben ja eine Organisation, die danach benannt wird, der Samariterbund. Das sind die Guten, die anderen Menschen helfen. Aber für die Juden war gut und Samariter ein Oxymoron. Das heißt, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das ist so wie diesem bekannten Gedicht von einem unbekannten Autor. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen, schneebedeckt die grüne Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Lauter ein Oxymoron nach dem anderen. Und so war das für die. Ein Samariter und gut, das passt nicht zusammen. So lesen wir oder hören wir noch diese Geschichte, die dann Jesus diesem Gesetzesvertreter erzählt. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf die andere Straßenseite. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein, verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Eigentlich, das Umfeld dieser Geschichte ist bekannt für die Juden damals gewesen. Die Straße von Jerusalem nach Jericho, eine berüchtigte Straße, etwas über 25 Kilometer lang, von 750 Meter auf 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Jericho ist die tiefstgelegenste Stadt der Welt. Also ziemlich steil durch die Berge mit vielen Höhlen und von da gesehen berüchtigt für eine gefährliche Straße. Heute würde man vielleicht sagen, die Innenstadt von Chicago wäre dem vergleichbar, wo in Amerika die meisten Menschen erschossen werden im Vergleich zu anderen. Und da gab es also viele Räuber und das ist von da gesehen eine fast alltägliche Geschichte. Der Priester war auf dem Heimweg, er hatte Dienst in Jerusalem gehabt, so wie der Zacharias in Lukas 1, wo wir lesen, dass es war seine Zeit oder sein Termin. Und so der Priester war also auf dem Heimweg. In Jericho haben viele Priester gewohnt. Und also soweit alles ganz normal. Und er hat dort Gott gedient und den Menschen gedient und jetzt ging er nach getaner Arbeit nach Hause. Aber wir lesen ausdrücklich, er sah und er geht extra auf die andere Straßenseite. Das Wort kommt nur bei dieser Geschichte vor. Sonst hat das nie jemand gemacht, dass er auf die andere Straßenseite gegangen ist. Und auch der Levit, der Tempeldiener, sieht den Halbtoten liegen und wechselt die Straßenseite. Nun, manche sagen, ja, die wollten sich nicht verunreinigen, denn ein Priester darf einen Toten nicht berühren. Aber das ist eine faule Ausrede, denn er wird nur unrein für den Dienst. Aber den Dienst hatte er schon beendet. Oder andere sagen, ja, der war ja nackt, da konnte man es also nicht mehr feststellen, ob es ein Jude ist oder nicht. Denn das erkennt man dann nur an der Kleidung. Und deswegen wieder, wollte er nicht den Falschen helfen. Aber das sind alles faule Ausreden. Denn sie wussten auch, was in Micha 6 steht. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Der Priester, dann kommt sozusagen die nächste Stufe, der Levit. Und dann würde man jetzt erwarten, dann kommt ein, in Anführungsstrichen, normaler Jude. So wäre die ganz normale Reihenfolge gewesen. Aber als nächstes kommt ein Samariter. Und das ist ein Schock für die alle Zuhörer damals und alle, die das gelesen haben. Das wäre heute, wenn wir sagen würden, der Erste ist eben Christian und das Zweite ist dann der Timo, ein Ältester, und dann der Dritte ist ein Drogenhändler. Das passt nicht zusammen. Oder wenn wir es umschreiben würden und sagen, es kam ein Katholik und dann kam ein Evangelischer, dann würden wir warten und dann kam ein Freikirchler, aber dann kommt ein Moslem, der das Vorbild wird. Das würde uns etwas unerwartet vorkommen und etwas schockieren. Der Samariter sieht das Gleiche wie der Priester und der Levit. Aber er handelt. Da heißt es ausdrücklich, er empfand Mitleid. Und das ist der Unterschied. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Zeitwörtern. Er kniete nieder, er behandelte ihn, er verband, er hob ihn auf seinen Esel, er brachte ihn, er versorgte ihn, er bezahlte für ihn. Der lässt sich das was kosten. Der schmeißt nicht nur ein bisschen Geld in eine Kollekte, sondern er bringt sich ganz ein. In Wirklichkeit riskiert er sein Leben. Man könnte das, um zu sehen, wie schockierend das ist, könnte man es vergleichen, wenn im Wilden Westen ein Indianer einen skalpierten Weißen findet und er hebt den auf sein Pferd und reitet in das nächste Dorf. Der würde nicht lange leben, der Indianer. Der hätte keine Chance mehr zu erklären, dass er den nicht skalpiert hat, den Weißen. So ähnlich ist es hier. Man muss sich vorstellen, ein Samariter bringt einen Halbtoten in ein Wirtshaus von Juden. Undenkbar. Und dann sagt ihm Jesus ganz sachlich, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Das heißt, er dreht die Frage völlig um. Der hat gefragt, wer ist mein Nächster? Das heißt, ist dieser, der da liegt, mein Nächster? Wenn nicht, dann kann ich auf die andere Straßenseite gehen und habe Gottes Gesetz eingehalten. Aber Jesus dreht die Frage um und sagt, nein, wer war der Nächste für diesen, der unter die Räuber gefallen ist? So nicht gehört der Überfallene zu den Nächsten, sondern bin ich der Nächste für den Überfallenen. Der Gesetzeslehrer, weiß ich nicht, ob er es nicht geschafft hat zu sagen, das war der Samariter. Er sagt, der Mitleid hatte und ihm half. Und dann sagt Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Die Frage ist also nicht, wer ist mein Nächster, sondern für wen bin ich der Nächste? Ich muss also nicht die anderen analysieren. Ich muss nicht die anderen anschauen und jetzt überlegen, gehört der zu dieser Gruppe, die ich lieben soll? Sondern wir müssen prüfen, ob wir der Nächste sind. Das hat jetzt nichts mit gewissen Taten zu tun, sondern es hat was mit einer Einstellung zu tun, mit einem ganzen Leben zu tun, wie wir uns sehen. Ausreden gibt es genug. Ja, man kann ja nicht allen helfen. Und dann hilft man niemand. Es ist aber kein Grund, niemandem zu helfen. Der Text stellt uns also sehr ernste Fragen. Die erste wäre, versuchen wir das Wort Gottes so zu definieren, dass wir ein ruhiges Gewissen haben können. Ja, nehmen wir einfach gewisse Verse, das heißt, die streichen wir überhaupt oder wir schwächen sie ab, damit wir dann am Schluss immer noch als gute Christen dastehen. Oder verlassen wir uns auf einen Glauben. Wir haben einmal auf einer Kinderfreizeit gebetet oder wann immer. Aber der Glaube hat überhaupt keine Auswirkungen. Und wir verlassen uns darauf und denken, dass der Glaube uns retten kann, wie Jakobus sagt. Oder machen wir eben Unterschiede und definieren unseren Nächsten nach selbstgemachten Kriterien. Der gehört noch dazu, der gehört nicht mehr dazu. Ich weiß es nicht, ob es Absicht war, dass wir in der Einleitung die Vorstellung gehabt haben, passend zu diesem Text. Aber es ist natürlich völlig passend. Nicht die Frage, gehören die zu unseren Nächsten, sondern sind wir Nächste für sie. Noch manche alten Kirchenväter haben dieses Gleichnis ausgeschlachtet und haben jedes kleine Detail ausgelegt. Da war eben das Wirtshaus, das Gasthaus, das war die Kirche und naja, das Öl war natürlich der Heilige Geist und so weiter. Denke, dass das nicht der Gedanke war. Aber wenn wir uns diesen barmherzigen Samariter anschauen, dann kommen wir nicht drum herum, dass er uns dann doch an Jesus erinnert. Und der unter die Räuber gefallene, der erinnert uns an uns. Denn wir waren nicht nur halbtot, wir waren tot, sagt die Bibel, in Sünden und Übertretungen. Und Jesus kam und ging ihm nicht auf die andere Straßenseite, sondern er hat es ähnlich gemacht oder noch mehr als dieser Samariter. Er hat nicht nur mit 2 Denaren gezahlt, sondern er hat mit seinem Blut bezahlt, damit wir gesund werden können, dass wir neues Leben haben können, dass wir Freiheit in Christus haben können. Und das feiern wir im Abendmahl, dass Jesus uns erlöst hat mit seinem Blut. Und da lesen wir eben auch bei Lukas, er nahm ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Und das wollen wir jetzt tun.